Transaktionsanalyse fürs Ohr.
Der Podcast von Christi Nierlich
und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
Wir machen heute den Auftakt zu unserer Fanita English Serie mit einem kleinen Einblick in ihr Leben und einem Überblick über die wichtigsten Themen, die sie in die TA eingebracht hat.
Ja, herzlich willkommen.
Willkommen zu einer ganz speziellen Episode, beziehungsweise zu einer Serie.
Genau, wir wollen ein einleiten in eine Serie von Themen, die nämlich die Überschrift haben, Fanita English.
Im Gegensatz zu früheren Miniserien, die wir gemacht haben, ist also nicht ein spezielles Thema Aufhänger, sondern eine Person, eben die Fanita English. Heute werden wir sie dir vorstellen, den Menschen Fanita English.
Die Person, ne?
Genau, und einen Überblick geben über das, was sie so entwickelt hat. Ich möchte sagen, vielleicht die wichtigsten Themen. Wir haben selbst festgestellt, da ist immer mehr noch hervorgekommen, dass man auch noch sagen könnte über sie. Aber wir pflücken mal so die wichtigsten raus und werden dann in weiteren Episoden einzelne dieser Themen auch noch aufgreifen und detailliert darauf eingehen.
Genau. Also ihr könnt euch auf mehrere Themen von Fanita English freuen, die jetzt nach und nach in den Episoden dann kommen und die wir da diskutieren.
Ja. Und vorweg vielleicht gleich eine Buchempfehlung. Falls ihr Fanita English als Person auch noch besser kennenlernen wollt, da gibt's ein Buch, das heißt Fanita English, ein Leben mit der Transaktionsanalyse von Sigrid Röhl. Die Sigrid Röhl hat da die Fanita English interviewt und das Buch ist dann in Ich-Form geschrieben, also so wie es Fanita selbst geschrieben hätte. Und das zeigt wirklich sehr schön, wie sie aufgewachsen ist, ihre Kindheit, wie sie sich entwickelt hat, wie sie eben zur Transaktionsanalyse oder zur Psychotherapie allgemein und auch zur Transaktionsanalyse gekommen ist. Wir werden das verlinken, den Hinweis, wenn du transaktionsanalyse.audio/074 eingibst für unsere 74. Episode, findest du den Buchhinweis. Also da hat es immer auch wieder ganz kurze theoretische Inputs zu Themen, aber der Schwerpunkt ist eben ihr Leben und ihr Werdegang.
Genau.
So.
Weitere Dinge werden wir zum Schluss auch nochmal sagen. Und jetzt steigen wir aber ein mit der Person. Also, sie hatte vor 2 Jahren oder nee, jetzt 3 Jahren sogar ihren 100. Geburtstag. Also geboren ist sie im Oktober 1916 in Rumänien.
Und das ist schon, ich finde das so die Vorstellung, also wenn ich eben dieses Buch, das ich vorhin vorgestellt habe, wenn ich das lese, muss ich mir immer wieder bewusst machen, wie lange das her ist, wenn sie so von der Kindheit erzählt.
Ja.
Also es kommt so frisch rüber und dann sagen, hey, das war noch, das ist schon über 100 Jahre her. Und mich dann auch wieder in diese Zeit reinversetzen, was war da? Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und auch bemerkenswert, wie fit sie noch ist.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber es gibt ja dieses Interview, das Bernd Schmidt mit ihr geführt hat zu ihrem 100. Geburtstag. Wir werden das auch in den Shownotes noch reinstellen. Ich finde das faszinierend, wie sie erzählt und was sie noch weiß, auch aus ihrer Vergangenheit. Das ist unglaublich faszinierend.
Ja, auch selbst die Videos, die auch schon einige Jahre her sind, von einem Kollegen, sie ist einfach super fit und man sieht so diese Begeisterung einfach für die Transaktionsanalyse und aber auch für die Konzepte, die so durchzudenken und zu überlegen, passt es nicht. Daher denke ich auch, haben wir jetzt, wie gesagt, die große Auswahl und die große Möglichkeit, hier verschiedenste Konzepte zu diskutieren mit ihr oder von ihr.
Und ich glaube, die Tatsache, dass sie eben sehr viel auch entwickelt hat, hat viel auch mit ihrer Geschichte zu tun, mit ihrer Kindheit, mit ihrer Vergangenheit und auch damit, dass sie einige der Themen, die wahrscheinlich auch einschränkend waren aus ihrer Kindheit, aus ihrem Skript, dass sie die wirklich angegangen und ist und verarbeitet hat. Ja. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Sie ist ja in einem, jetzt, ich sag mal, nicht so einfachen, immer einfachen Umfeld aufgewachsen. Mhm. Mit einem Vater, der oft nicht da war. Und mhm. wenn, dann eher distanziert. Und mhm. deine Mutter, die, die sie dann teilweise fast auch erdrückt hat, beziehungsweise gab da auch noch so einen Konkurrenzkampf fast mit ihrer Tante, das war also die Schwester der Mutter, die sie teilweise mhm. auch aufgezogen hat. Also es war nicht immer so einfach. Und dann sind mhm. die, sind sie von, du hast gesagt, in Rumänien ist sie geboren, sie sind dann nach Istanbul gezogen, in ein völlig fremdes Umfeld, mhm. Waren da immer dann auch, ja, ich sage mal so, das nicht wirklich zugehörig.
Also man muss diesen Hintergrund einfach auch der jüdischen Eltern sehen. Mhm, ja. Das prägt einfach auch. Und ich denke, es geht ja dann noch weiter. Das prägt auch, wie sie, wie du sagst, mehrere Stationen einfach in mhm. Europa und dann auch nach USA gegangen ist. Mhm.
Ne? Interessant ja auch noch, dass du sagst, der jüdische Hintergrund. Spannend ist dann, sie ist dann von Istanbul, ja, also als sie da die Schulzeit beendet hat. Sie konnte den Abschluss damals nicht machen, weil sie ein Jahr zu jung war. Und da gab es dann irgendwelche Möglichkeiten auf Umwegen, ist sie auf jeden Fall dann in Wien gelandet, hat mhm. da irgendeine Schule noch besucht. Und das war dann so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und da ist sie mit Leuten zusammengekommen, die eben das nationalsozialistische Gedankengut vertreten haben und auch gut geheißen. Und spannend war, sie war da am Anfang wirklich fasziniert davon. Mhm. Und es hat mir auch nochmals aufgezeigt, das ist jetzt natürlich ein anderes Thema, wie unterschwellig, dass da auch das Ganze entstanden ist. Mhm. Das können wir wahrscheinlich aus Distanz uns gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Weil sie war fasziniert von der Idee oder vom Teil auch, ich sage jetzt mal, vom sozialistischen Teil des Nationalsozialismus, dass eben auch darum ging, gewisse Missstände, die damals herrschten, eben auch anzugehen und auch zu schauen, was brauchen die Menschen. Und hat erst dann später realisiert, in was das dann auch hinausgelaufen ist. Und das war dann ja auch dann später der Grund, dass sie dann auch nach Amerika ausgewandert ist.
Und sie hat dazwischen einfach dann auch Psychologie studiert, unter anderem bei Piaget und eben in Paris, also nur Wien, Paris, es sind einfach so viele Stationen auch.
Und London auch noch.
Ja, und es macht einfach Spaß, auch wenn man sie hört, du kannst ja Interviews in ganz tollem, reinem Deutsch mit ihr führen und sprechen. Das ist einfach bemerkenswert, was sie da auch an Sprachen dadurch spricht.
Ja, also sie spricht 5 Sprachen fließend und das, denke ich, hat sicher mit ihrem Werdegang zu tun, mit den verschiedenen Orten, wo sie gelebt hat. Und wahrscheinlich braucht es auch eine minimale Sprachbegabung, um das dann auch zu lernen. Und ich glaube, sie war wirklich wissbegierig auch.
Ja.
Also, das begegnet mir immer wieder. Mhm. In London hat sie ja dann zuerst eine Art journalistische Ausbildung absolviert, beziehungsweise es war so, sie hat gesagt, es war ein bisschen eine bessere Sekretärin. Und ja, eben wie du gesagt hast, Paris, also sie hat da wirklich viele Länder auch bereist und ich denke auch das, all ihre Erfahrungen, die haben wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sie eben so viel dann auch entwickelt hat in Bezug auf Transaktionsanalyse.
Und ich denke, und auch so diese Wissbegierde und damit dann aber auch sich so, auch gegen die Konzepte teilweise ja von Byrne zu stellen, was wir dann beim Thema auch Skriptverständnis sehen oder wie du sagst, eben Weiterentwicklungen.
Mhm. Spannend finde ich auch noch, wie sie auf Byrne gestoßen ist. Sie war damals schon tätig als Psychologin, also sie war spezialisiert auf Kinder und hat dann viel auch Mütter bei sich in der Therapie gehabt. Und sie sagt dann, ich war nie ganz zufrieden mit mir selbst. Sie hat gesagt, den Leuten hat es zu gut getan, zu mir zu kommen und zu jammern, und dann sind sie wieder gegangen und alle waren zufrieden und sie hatte Warteliste und alles gut, aber mit sich selbst war sie nicht zufrieden, weil sie gesagt hat, es kann doch, das kann doch nicht meine Aufgabe sein, da muss doch mehr geschehen. Und dann habe ihr ein Kollege erzählt, du, es gibt einen Mann, etwas spöttisch habe er das gesagt, es gibt einen Mann, Eric Byrne, der sieht das ähnlich wie du. Vielleicht müsstest du den mal kennenlernen. Hahaha. Ha, ha. Auf jeden Fall ist sie so dann mit Byrne und mit der Transaktionsanalyse in Verbindung gekommen und war eben fasziniert auch von der Idee von Byrne, dass die psychotherapeutische Arbeit eben nicht primär darum geht, das Gejammer abzuhören, sondern dass es um Verträge, um Ziele, um Entwicklung geht. Auch die Idee vom Kind-Ich und was da auch an Potenzial drin steckt, ja. Das hat sie dann fasziniert und so ist sie dann auch mit der TA in Kontakt gekommen.
Und auch so die Stärkung, ne, des Einzelnen, das sieht man einfach auch, ja, genau. Ja, gibt's noch was zum Leben? Also sind noch die Awards mindestens zu erwähnen. Ja, genau. Da sind wir aber auch dann schon ein bisschen bei den Modellen. Also sie hat tatsächlich 1978 den Award, Eric Byrne Memorial Award, gekriegt für Rackets und Real Feelings und 97 für die heiße Kartoffel und das Episkript.
Ja. Und das ist ja auch, finde ich, auch noch bemerkenswert. Dazwischen liegen 20 Jahre fast. Also sie ist da wirklich dran geblieben und hat sich nicht, also ich sag mal, es gibt ja einige Thealer, die sind einfach für ein Modell bekannt. Also der Franklin Ernst und wie sie alle heißen. Und das ist ja auch gut, also die haben da etwas entworfen, beigetragen. Und bei ihr merkt man, da ist so wirklich so ein Drang noch mehr und noch weiter. Und das zeigt, das finde ich, zeigen auch diese beiden Awards eben unterschiedliche Themen und fast 20 Jahre dazwischen.
Ja.
Finde ich sehr schön und bemerkenswert.
Ja.
Und ich glaube, und da können wir jetzt den Bogen auch spannen zu ihren Beiträgen, die sie eben zur TA geleistet hat. Du hast schon erwähnt, dass ihr Skriptverständnis, das weicht teilweise ab von dem, was Byrne oder was auch andere verstehen. Ich glaube, das hat auch mit ihrer Geschichte zu tun, beziehungsweise das lebt sie eben auch, weil sie sagt, so wie sie das Skript versteht, sind das eben nicht nur destruktive Anteile, sondern da ist auch viel Kreatives drin. Auch viel Potenzial, das uns hilft. Und ich glaube, all das, was sie da eben auch an Kreatives eingebracht hat, ist ein Ausdruck davon, dass sie das eben auch lebt, dass sie sagt, es war nicht alles optimal in meiner Kindheit. Und das kommt im Buch auch immer wieder gut zur Geltung, dass sie sagt, und trotzdem habe ich da etwas an Ressourcen mitgekriegt, das ich heute nutzen kann.
Ja. Also ne, das geht immer wieder bei ihr so ums innerliche Wachsen. Was habe ich dadurch gelernt oder eben, ne, wie du sagst, an Ressourcen und was hat mich dadurch eben auch zu dem gemacht, der ich bin? Was sind da die positiven Seiten, die ich jetzt auch nutzen kann? Die natürlich ins Übertriebene kippen können, ja, aber die einfach sehr viel auch Nutzen bringen. Und ich finde, diese Haltung allein schon, ja, macht einfach auch diesen Unterschied. Selbst wenn ich dann sage, diese Skriptanteile, wie gesagt, haben auch ihre Schattenseiten, aber dass ich sie nicht abwerte, ja, oder dann eben sage, das muss weg.
Ja, ja, und es gibt für mich auch nochmal so einen anderen Zugang zum Skriptthema. Das Skript ist dann nicht nur noch ein Feindbild.
Genau.
Natürlich gibt's einschränkende Themen, einschränkende Überzeugungen und die können wir dann auch angehen und bearbeiten und gleichzeitig eben sich auch ein Stück weit damit zu versöhnen, sagen, was ich jetzt auch erlebt habe, da habe ich durch eben diese Kreativität, habe ich eben auch viel Gutes daraus entwickelt.
Genau. Also was mir gerade auch nochmal so auffällt, ist, sie hat ja tatsächlich viele Dinge auch so in Geschichten oder in Märchen verpackt. Oder auch so dieses Märchenthema ist spannend, dass sie das so nimmt und lebt. Da finde ich, kommt auch nochmal so der Bogen dazu, dass sie eben viel mit Kindern gearbeitet hat und dass das einfach so ein Thema ist, was sich auch bei ihr durchzieht.
Ja. Ist übrigens eine der Übungen aus meiner TA Grundausbildung, und das liegt jetzt schon auch über 20 Jahre her, die mir am besten noch in Erinnerung ist, ist die mit diesen Geschichten.
Ja, ja.
Wo es darum geht, eine Geschichte aus der Vorschulzeit, aus der Schulzeit, aus der Pubertät und dann noch aus Erwachsenenleben, einfach mal aufzuschreiben, wie ich es im Kopf habe, und dann eben zu schauen, was sind so gemeinsame Themen in all diesen Geschichten, was hat das mit mir zu tun. Und diese Übung, die ist ja von Vanita English ursprünglich. Und das drückt eben etwas davon aus, was du sagst. Sie arbeitet mit Geschichten und dann eben nicht nur schauen, was ist destruktiv, sondern auch schauen, was sind da auch jetzt in die Ressourcen, die da versteckt sind in diesen Geschichten, Märchen oder was es dann ist.
Okay, also. Dann sind wir jetzt tatsächlich bei den Modellen, und wenn wir die jetzt mal so im Schnelldurchlauf durchgehen, jetzt hatten wir gerade das Thema Skriptverständnis, dann gibt es das Thema die drei Triebe oder Motivatoren oder Göttinnen. Also da ist ganz spannend, dass auch bei Wikipedia da so drin steht, dass sie dann eine ganz andere Auffassung hat als Sigmund Freud. Das ist ja spannend, dass das hier so erwähnt ist. Ja. Also sie hat da den Ruhetrieb, den Ausdruckstrieb und den Überlebenstrieb. Dem werden wir uns auch nochmal in einer Episode zuwenden. Dann hat sie die Charaktertypen 1 und 2. Das ist im Grunde genommen das Übersicher und Untersicher, was wir in den OK-Positionen haben. Da hat sie sich nochmal ausführlich mit beschäftigt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr hilfreich für unterschiedlichste Situationen, sich da nochmal reinzudenken. Und dann auch in Kombination mit den Ausbeutungstransaktionen zu wissen, was passiert da bei mir möglicherweise, oder zu was neige ich, oder und in der Kombination mit anderen, was kann ich da schon vorne wegnehmen, was für Transaktionen da hin und her gehen werden. Dann das Thema Ersatzgefühle. Ich denke, das ist mit eines der größten Themen und wie gesagt, für das sie auch so am meisten bekannt ist. Wir hatten es schon mal aufgegriffen, so dieses Thema der Gefühle und inwiefern sind diese Gefühle denn echt, weil sie eben wirklich zu mir, zu dem Empfinden gehören und ich sie als auch passend erlebe und auch der andere sie passend erlebt. Oder bei Ersatzgefühlen ist es so, ich erlebe sie passend, weil sie eben in meiner Kindheit erlaubt oder eben nicht erlaubt waren. Und der andere sagt aber, das ist inkongruent. Außen kann man das ganz gut sehen. Und dann das Thema der heißen Kartoffel.
Also, finde ich auch ganz spannend.
Ja, und auch ein schönes Bild. Hier sind wir wieder bei diesem Thema, wie gesagt, der Beschreibungen, Bilder und sicherlich auch der Geschichte, wie die heiße Kartoffel weitergegeben wird im Sinne eines Episkriptes. Dann gibt es noch den Dreiecksvertrag. Ich glaube, auf den haben wir auch mal hingewiesen, und der ist für Berater sehr, sehr hilfreich zu gucken, wer ist denn bezogen auf den Vertrag eigentlich noch mitzudenken oder noch mit einzubeziehen.
Ja.
Dann haben wir
die Darstellung vom Kind-Ich. Da gibt es nicht so viel dazu zu sagen, oder vielleicht schon, wenn man es diskutiert. Die Kind-Ich-Darstellung, und zwar, falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Strukturmodell zweiter Ordnung kennst. Da gibt's ja innerhalb vom Kind-Ich nochmals die drei Kreise unterteilt, wie es Byrne dargestellt hat. Und Vanita English sagt, für sie sei das Kind-Ich eher so wie ein Baum, den man querschneidet und da die Jahrringe sieht. Also, dass sie mehr darauf schaut, was ist jetzt in der frühesten Kindheit entstanden, auch an Skriptthemen, und was ist später noch dazu gekommen. Und dass jemand sagt, wenn jemand Kind-Ich besetzt, ist das dann auch die Frage, ist es ein Thema aus, sag jetzt mal, aus dem ersten halben Jahr der Kindheit oder ist es erst, als das Kind 6 oder 7 war, das macht da keinen Unterschied. Also sie stellt es dann mit so kongruenten Kreisen dar und das finde ich auch noch eine spannende Ergänzung oder Alternative zu dieser anderen üblichen Darstellung. Mhm.
Ich bin okay realistisch, haben wir auch schon erwähnt. Das ist einfach auch nochmal so eine Ergänzung, wo sie sagt, das ist an sich nicht zu erreichen, dass ich bin okay, du bist okay, im eigentlichen Sinne oder im durchgängigen Sinne. Sie sagt aber in einer Umgangsart und Weise im Alltäglichen, und deswegen nennt sie es realistisch, ist es in gewisser Weise möglich. Mhm.
Ja. Und das ist auch so der Aspekt, dass es Erwachsen-Ich okay ist. Im Vergleich zum ursprünglichen Ich bin okay, du bist okay, mit dem das Kind eigentlich zur Welt kommt und das mitbringt. Und das ist ja so ein bisschen grandios auch. Ja. Alles ist gut. Und da sagt sie eben, dass diese fünfte Position, das okay realistisch heißt, dann eben auch ich sehe es aus dem Blickwinkel des Erwachsenen-Ich.
Gut, also jetzt hoffen wir, dass wir euch mal einen Überblick gegeben haben oder dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, zum einen zu der Person, zu den Modellen. Und jetzt wollen wir euch in den Shownotes natürlich mit ganz viel Material auch versorgen, sodass ihr nochmal nachgucken könnt. Wenn ihr bei YouTube, ich mach's mal ganz einfach, wenn ihr bei YouTube Vanita English eingebt, findet ihr ganz, ganz viele Videos. Nämlich vor allen Dingen Bernd Schmidt hast du schon erwähnt, aber dann ist es auch der Joachim Karnath, wie gesagt, ein Kollege hier aus Karlsruhe, auch der sie interviewt hat, mehrfach und zu verschiedensten Modellen. Also da bekommt ihr auch die Modelle nochmal erklärt von ihr selbst. Dann gibt es aber auch eine Webseite von ihr. Da steht auch noch mal einiges drauf und dann findet ihr auch die Bücher.
Bücher und ein Hörbuch gibt es auch, das ist nicht ganz so umfangreich, aber sie erzählt da teilweise auch. Und ich finde, du hast die Videos erwähnt, ich finde das auch schön. Es sind einerseits die Theoriemodelle, um die es eigentlich geht. Und ich finde auch, es hat nochmal eine andere Qualität, wenn man die Person dann eben hört und sieht, als wenn ich nur lese, was sie geschrieben habe. Also das empfehlen wir euch sehr, euch mal so ein Video anzuschauen. Wir werden vielleicht das eine oder das andere, vielleicht gerade das mit Bernd Schmidt auch in die Shownotes setzen, sodass du einfach, falls du das noch nicht hast, auch einen Eindruck von der Person Vanita English erhältst.
Ja, und dann, wenn ihr Lust habt oder wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Lust hast, kannst du uns auch gerne nochmal zu dieser Episode oder zu den Folgen oder kommenden Episoden Fragen vorab schicken. Wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, wir nehmen uns mal die 3 Triebe vor, die Charaktertypen, die Ersatzgefühle, die heiße Kartoffel und den Dreiecksvertrag. Und falls ihr da schon vorab Fragen habt und die wir beantworten können, dann dürft ihr uns die gerne schreiben.
Genau. Und an dieser Stelle auch wieder mal ein herzliches Dankeschön. Wir haben gerade nämlich die Statistiken angeschaut vom Monat März. Und das sind sage und schreibe 3200 Downloads. Das heißt, 3200 Mal wurden unsere Episoden gehört. Im März, und das finde ich sehr schön und tut gut. Und vielen Dank für eure Treue auch an dieser Stelle wieder mal.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Und dann freuen wir uns tatsächlich aufs nächste Mal.
Ja. Weiter mit Vanita English und mit uns beiden.
Genau.
Bis dann. Tschüss. Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.